Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Frei zu sein von auffälligen Stilelementen, von Dekor, von Emotionen. Das war der neusachlich, der distanzierte, der grell realistische Stil der Weimarer Republik. Eine Mannheimer Ausstellung bilanziert das in Kunst und Literatur nach 100 Jahren. Und das interessiert uns hier in dieser Ausgabe von Kultur heute. Wie auch die Frage nach der Sicherheit von Museen in Museen, 5 Jahre nach dem Juwelenklau im Dresdner Grünen Gewölbe. Unser erstes Thema. Im Kunst- und Ausstellungsmilieu, da wird ja die Meinungsfreiheit mit Blick auf den Nahostkonflikt seit längerem heftig, strittig diskutiert. Bei der Eröffnung einer Berliner Retrospektive der Fotokünstlerin Nan Goldin, da machte die Künstlerin umstrittene Aussagen zum Nahostkonflikt. Sie sprach von, Zitat, Völkermord in Gaza und im Libanon. Das blieb nicht unwidersprochen. Auf den Widerspruch wurde seinerseits mit Gebrüll geantwortet. Berlins Kultursenator Joe Ciallo heute Mittag dazu.
Zu dem, was Nan Golding gesagt hat, auch insinuiert hat, kann ich nur eines sagen. Ich teile ihre Positionen nicht. Und ich finde es schwierig, wenn wir hier in Berlin sind. Berlin ist eine Stadt, in der der Holocaust geplant wurde. Und Berlin ist eine Stadt der Freiheit, bei der auch Menschen, die anderswo unterdrückt werden, hier hinkommen und sich beispielhaft an den Menschen, die hier 1989 für die Freiheit Deutschlands gekämpft haben, auch ein Beispiel nehmen. Da kann es nicht sein, dass wir hier so geschichtsvergessen agieren.
Soweit der Berliner Kultursenator heute. Eine Diskussionsveranstaltung vom Wochenende wollte, trotz umfassender Absagen, diskutieren statt zu boykottieren. Nach anfänglich starker Erhitzung ging es überraschend fieberfrei zu. Nach turbulenter Ausstellungseröffnung fand das Symposium unter dem Titel Kunst und Aktivismus in Zeiten der Polarisierung in der Berliner Staatsbibliothek statt. Carsten Probst berichtet.
Zunächst war der Publizistin Sabanur Cima, die das Berliner Symposium gemeinsam mit ihrem Mann Meron Mendel leitete, eine Klarstellung wichtig.
Wir haben die Künstlerin, die Anlass geboten hat für diese Diskussion, Nan Goldin, zu diesem Symposium mehrfach eingeladen. Als Keynote-Speakerin zu Beginn oder vielleicht zum Schluss, als Concluding Remarks. Wir haben auch häufiger das Angebot formuliert, mit ihr gemeinsam über ein mögliches Format ihrer Teilnahme zu sprechen. Die Neue Nationalgalerie informierte die Künstlerin im August schon über die Planung dieses Symposiums. Und ja, es stimmt, sie wurde nicht um Erlaubnis gebeten.
Damit widersprach Cima der Darstellung, die Neue Nationalgalerie habe dieses Symposium gleichsam an den Goldin vorbei geplant. Dies hatte im Vorfeld zu Streit geführt und gilt als ein Grund für die konfrontative Eröffnungsrede der Künstlerin zu ihrer Ausstellung am vergangenen Freitag. Dass das Symposium störungsfrei verlief, war vielleicht auch den mehrstufigen Eingangs- und Sicherheitskontrollen zu verdanken, denen sich das Publikum unterziehen musste. Und es lag sicherlich auch daran, dass, obwohl es ja eine Tagung über Aktivismus war, keine Aktivisten auf der Bühne zugegen waren, entweder weil sie nicht geladen waren oder weil sie, wie etwa die Künstlerin Candice Brights, wegen Boykottaufrufen ihre Teilnahme abgesagt hatten. Auf den beiden konfliktträchtigen Diskussionspanels zur Gesinnungsfrage Israel im Kulturbetrieb und zu der Frage, ob Boykottaufrufe in dieser Situation nützlich sind oder nicht, wurde dann zwar kontrovers diskutiert, aber nicht laut. Die Beteiligten bekamen viel Raum, über sich selbst, ihre Biografie und die Entwicklung ihrer persönlichen Haltung zum Nahostkonflikt zu erzählen. Der Künstler Leon Kahane, der in der DDR aufgewachsen ist, als Sohn jüdischer Eltern, die dem Sozialismus nahestanden, erinnerte daran, wie hart in den beiden Nachkriegsdeutschlands die öffentliche Erinnerung an den Holocaust gegen die Mehrheitsmeinung habe erkämpft werden müssen.
Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was das bedeutet. Vor allem für die Jüdinnen und Juden, die in Deutschland aufgewachsen sind, Ost und West, wie stark diese ganze Last der Erinnerungskultur und der Aufarbeitung auf ihren Schultern lastet. Der Mythos des Antifaschismus wurde getragen von einigen wenigen Jüdinnen und Juden, die im Widerstand waren.
Kahane reagiert empfindlich darauf, wenn Aktivistinnen der Gegenseite pauschal reklamieren, dass der Vorwurf des Antisemitismus politisch etwa durch die Regierung Netanyahu missbraucht werde. Auf diesen möglichen Missbrauch des Antisemitismus-Vorwurfes wies zuvor die Publizistin Maria Ines Plaza-Lasso hin, wenn sie mit Blick auf die Eröffnungsrede von Nan Goldin vom Freitag sagte:
Nan Goldin hat am Freitag für ein paar Minuten einen kleinen Raum aufgemacht. Ihre Worte, wenn sie nicht als unerträglich oder antisemitisch verdreht werden, können helfen, die Perspektive der Koexistenz eines sicheren Israels und eines freien Palästinas wieder in den Blick zu bekommen, die jahrzehntelang auch deutsche Staatsraison war.
Nach vielen Absagen zu dem zweiten Panel, in dem es eigentlich um den Boykott gehen sollte, war es vor allem den beiden Künstlerinnen Julia Scheer und Ruth Patier vorbehalten, dafür zu werben, die Kunst nicht durch politische Botschaften zu ersetzen. Ruth Patier sollte ja bei der soeben zu Ende gegangenen Kunstbiennale in Venedig eigentlich den israelischen Pavillon bespielen. Nach Boykottaufrufen durch die BDS-Bewegung entschloss sie sich aber, den Pavillon für die Dauer der Ausstellung geschlossen zu halten. Und wurde daraufhin prompt von israelischer Seite als Verräterin bezeichnet. Patier sieht sich als Künstlerin zwischen allen Stühlen.
I am furious by the devastating amount of people dead in Gaza.
Ich bin wütend über die verheerende Zahl an Toten in Gaza. Ich bin wütend über die ethnischen Säuberungen. Aber ich glaube nicht, dass BDS der Weg ist, um das zu stoppen. Ich würde gern von Nan Goldin lernen, wie man mobilisiert, wie ich eine bessere Künstlerin und bessere Aktivistin werde. Leider will mir und meinen Studenten niemand zeigen, worum wir bitten.
My students, my firm, I asked.
Wirklich Neues war auf diesem Symposium am Ende nicht zu hören. Dass es überhaupt stattgefunden hat und friedlich blieb, ist vermutlich die zentrale Botschaft, gerade aus Sicht der Kunstinstitutionen, die in Deutschland jede Ermunterung brauchen können, sich diesen Debatten zu stellen.
Diskutieren ohne zu boykottieren, das ist schon ein Erfolg. Carsten Probst berichtete vom Symposium in Berlin. Der Juwelenklau aus dem Dresdner Grünen Gewölbe ist auf den Tag genau 5 Jahre her. Viel von der Beute ist seither zurück, manches nicht. Unmittelbar schloss sich eine Diskussion über Sicherheit im Museum an, die durch weitere Diebstähle in anderen Museen befeuert wurde. Zudem wurde das Museum als Ort in Frage gestellter Überlieferung zum Ziel etwa von Klimaaktivisten oder auch von Angriffen anderer Protestgruppen. Der sichere, der stille Ort Museum wurde zum unsicheren, zum lauten Ort. Der frühere Vizepräsident der Berliner Polizeidirektion, das ist Ralf Krüger, und der wurde in einem Auswahlverfahren am 1. Juli letzten Jahres zum Leiter der Sicherheitsabteilung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden berufen. Und ihn habe ich gefragt, was ist denn jetzt anders als vor Ihrer Ernennung?
Also die wesentlichen Erkenntnisse, die wir aus November 19 gewonnen haben, war, wir brauchten eine eigene Sicherheitsabteilung. Das war eine ganz große Voraussetzung. Deswegen hat man relativ frühzeitig eine Sicherheitsabteilung unter meiner Leitung etabliert.
Die was geändert hat?
Erstens sind Strukturen geschaffen worden, die es vorher nicht gab in Sicherheitsfragen. Zweitens hat man sich fokussiert auf 3 wesentliche Bereiche: personelle Sicherheit, materielle Sicherheit und bauliche Sicherheit. Und die sind alle zentralisiert in dieser Abteilung.
Mit welchen für den Laien sichtbaren Veränderungen geht sowas einher? Mein naiver Verstand würde jetzt sagen, Wachpersonal, Kameras und der ein oder andere Sensor?
Das ist zunächst mal das, was man als interessierter Besucher einer unserer Museen sicherlich bemerken würde. Aber die Masse der Sicherheitsmaßnahmen werden Sie sicherlich nicht optisch erfassen können, sondern die spielen sich hinter den Kulissen ab. Also ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel, wir haben uns die Frage gestellt, was machen wir mit unserem Sicherheitspersonal? Große Teile sind outgesourced. Und da war die erste wesentliche wegweisende Entscheidung, wir holen uns das Personal der Sicherheitszentrale zurück zu den staatlichen Kunstsammlungen.
Kann es so etwas geben wie Abschreckung im Museum für Diebe?
Das ist sicherlich ein kleiner Baustein. Ich will Ihnen mal ein Beispiel liefern. Mir ist es wichtig als ehemaliger Polizeibeamter, dass wir nicht einen Blindflug machen, sondern von daher ist relativ frühzeitig eine kleine Gruppe etabliert worden bei mir, die sich mit der Frage Analyse und Auswertung beschäftigt. Wir schauen uns das Umfeld an. Was passiert bei den anderen Museen, national und international? Da gibt es im Übrigen auch eine Vernetzung. Welche Auswirkungen könnte das auf die staatlichen Kunstsammlungen haben?
Nach dem Raub in Oslo im Munch-Museum, Sie wissen vielleicht davon, war ich nicht schlecht erstaunt, als ich dahin kam und meine Frau sagte, sind wir am Flughafen oder in einem Museum? Man musste durch Sicherheitsschleusen und Ähnliches. Ist das die Zukunft des Museumsbesuchs?
Das glaube ich nicht. Wir verfolgen die Philosophie, dass wir natürlich unsere Besucher einladen möchten zu unseren Exponaten, also Beispiel Caspar David Friedrich. Das ist ein ständiges Spagat und ein ständiges Abwägen, was ist uns wichtig und was möchten wir unseren Besuchern auch zeigen. Also insofern spielt die Sicherheit in unseren Museen bei den staatlichen Kunstsammlungen zwar eine prioritäre Rolle, aber wir wollen natürlich unserer Besucher auch die Möglichkeit geben, unmittelbar mit den Exponaten sich auseinanderzusetzen. Also insofern, Osloer Modell scheint gut zu sein, aber das ist nicht unsere Philosophie.
Erstreckt sich Sicherheit nicht nur auf die Furcht vor Entwendung, sondern auch Zerstörung, Missbrauch von Museen als Orte, dritte Orte, sichere Orte, die vielleicht auch einladen zu Krawall? Es hat sowas gegeben, zum Beispiel auf Zeche Zollern in Dortmund, wo die Verantwortlichen doch ziemlich verblüfft waren, dass da plötzlich Aktivisten oder Protestgruppen im Museum plötzlich stehen.
Da bin ich absolut Ihrer Meinung. Das haben wir aber bei uns auch auf dem Schirm. Das heißt, Krisenmanagement ist bei uns eine ganz, ganz große Frage, die wir jetzt schon im Hintergrund auch vorbereiten. Das heißt, wer spielt welche Rolle, wenn es zu solchen vermeintlichen Angriffen auf Museen oder Exponate halt eben kommt?
Stichwort Tomatensuppenwurf auf Van Gogh-Gemälde, ne?
Ja, genau. Oder wir hatten ja auch Ereignisse bei uns bei der Sixtinischen Madonna. Also es gibt vielerlei Beispiele. Sie müssen eins auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wir werden nie eine hundertprozentige Sicherheit generieren können.
Was würde mir auffallen zwischen einem Vorher und einem Nachher? Personelle Verstärkung, Kameras in den Ecken und Ähnliches?
Wenn Sie aufmerksamer Beobachter sind, werden Ihnen sicherlich Marginalien ins Auge fallen, ja.
Welche
sind
das?
Aber wir haben halt eben, das sind natürlich technische Ausstattungen, die wir nachgerüstet haben, das ist gar keine Frage. Aber wir haben ja zum Beispiel auch verdeckte Streifen in Zivil eingesetzt, die mit durch die Museen gehen und als externe Beobachter schauen, ob es vielleicht bei den Besuchern Personen gibt, die sich für unser Sicherheitssystem interessieren. Also nicht nur offene Maßnahmen, sondern auch verdeckte Maßnahmen.
Sensoren und Streifen für den sicheren Museumsbesuch. Ralf Krüger, Leiter der Sicherheitsabteilung bei den Dresdner Staatlichen Kunstsammlungen, war das 5 Jahre nach dem Juwelenklau. Das, was Kunst- und kulturhistorisch neue Sachlichkeit selber recht nüchtern heißt, klingt kühl, dekorlos, unaufgeregt. Dabei kriegen manche gleich rote Wangen, wenn man Künstler wie Georges Gross oder Otto Dix nennt, die ihrerseits erhitzte Köpfe und Gesichter der städtischen Moderne malten. Im Juni 1925, da eröffnete Gustav Hartlaub, damaliger Direktor der Mannheimer Kunsthalle, eine Ausstellung genau unter diesem Namen. Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus. Schonungs-, illusionslose Kunst der Weimarer Zeit war das. International wurde sie berühmt. Die Mannheimer Kunsthalle begeht das Jubiläum dieser Ausstellung und fragt, was ist aus den damals ausgestellten Werken und was ist aus den Malerinnen geworden? Über den Versuch einer Bilanz der neuen Sachlichkeit Christian Gampert.
In einer Animation fliegen die Bilder der Mannheimer Ausstellung von 1925 in einem großen Raum quasi herbei und schauen uns an. Skurrile Porträts, Stillleben, Stadtlandschaften. Manche von ihnen wurden von den Nazis als entartete Kunst klassifiziert und beschlagnahmt. Manche sind in den Kriegswirren einfach verschwunden. Viele wurden berühmt und hängen jetzt in der großen Retrospektive in Mannheim. Es ist ein Mammutprojekt. Die Kuratorin Inge Herold hat versucht, die Konzeption der historischen Ausstellung nachzuvollziehen, damals Fehlendes zu ergänzen und dem Zuschauer die enorme Wirkung dieser 20er-Jahre-Kunst begreiflich zu machen.
Wir haben versucht, die historische Ausstellung wenigstens digital zu rekonstruieren, um zu sehen, wo waren Schwerpunkte motivisch, inhaltlich. Und davon ausgehend haben wir dann versucht, einige der damals schon gezeigten Werke auch als Leihgaben wieder in unsere aktuelle Ausstellung einzubeziehen.
Es ist der kalte Blick dieser Maler, der die desolaten Verhältnisse der Weimarer Republik vor unserem Auge noch einmal zum Tanzen bringt. Bettler, Kriegskrüppel, Prostituierte, soziales Elend einerseits, Technisierung, Mobilität, Fabrik, Sport, Unterhaltungsindustrie andererseits. Die neue Sachlichkeit ist eine Malerei der Großstadt. Nach den Abstraktionsversuchen des Kubismus und der emotionalen Überhitzung des Expressionismus war nun absolute Coolness geboten, um ganz gegenständlich und stilistisch oft altmeisterlich das Elend des Nachkriegs zu fassen. Die neue Mannheimer Retrospektive hält sich nun zu Beginn an die Klassiker. Die Soldaten- und Kapitalistenkarikaturen von Georges Gross, seine zusammenstürzenden, menschenwimmelnden Häuserfluchten, die Bettlerjungen und die erschreckenden Hurenporträts von Otto Dix, die ins Surreale kippenden Verbrüderungen von Kirche und Kapital, die der unterschätzte Georg Scholz gemalt hat. Dann kommen schon die Maler, die man nicht so gut kennt. Heinrich Maria Davringhausen zeigt beamtisch dasitzende Mörder und Spekulanten, der später abstrakt malende Otto Ritschl Betrunkene im Morgengrauen.
Wir legen den Fokus auch auf Künstler, die vielleicht auch nur phasenweise in der neuen Sachlichkeit gearbeitet haben, aber doch sehr prägende Bilder hinterlassen haben.
Aber wie gut die alle malen konnten. Seltsamerweise halten sich die meisten Neusachlichen an die etablierten Gattungen Porträt, Akt, Stillleben, Landschaft. Das meint hier meist Vedute, Stadtlandschaft. Es sei denn, man kehrt zur heimischen Scholle, zu blond gelockter Familie und Ackerkrume zurück, auch zum wehrhaften Körper. Solche neusachlichen Maler gab es auch, sie machten später mit den Nazis gemeinsame Sache und wurden dann nach 1933 mit Posten und Ehrungen belohnt. Die anderen wurden verfemt, gingen ins Exil oder wie Dix an den Bodensee in die innere Emigration. Man unterscheidet zwischen Veristen, also den sozial schonungslosen Wahrheitsfanatikern wie Dix und Gross, und den mit akademischer Kühle und glatten Oberflächen aufwartenden Klassizisten. Aber selbst ein Gummibaumstillleben des akademisch orientierten Alexander Karnold atmet in seiner puren Dinghaftigkeit noch jene Melancholie, die auch den Weimarer Sozialdiagnosen der Veristen eigen ist. Was fehlte in der Ausstellung von 1925? Frauen natürlich. Inge Herold reicht einige wichtige Werke von Frauen nach, etwa die lakonischen Selbstbefragungen der Lotte Laserstein oder das offen maskulin inszenierte Selbstporträt von Kate Dean Bitt. Die Ausstellung nimmt eine ganze Epoche umfassend in den Blick, den Höhepunkt der Zwischenkriegskunst. Besonders die Porträtkunst mit all ihren Schwindsüchtigen und Verarmten ist in dieser Intensität später kaum erreicht worden. Ein großes Panorama der Weimarer Zeit.
Sagt Christian Gampert über neue Sachlichkeit zu sehen in Mannheim. Die Kritik an den Spar- und Kürzungsplänen im Berliner Kulturhaushalt, sie hält an. Heute wurde eine Petition mit 100.000 Unterschriften Berliner Kultur in der Haushaltskrise schützen von den Initiatoren des Deutschen Bühnenvereins im Landesverband Berlin an den Kultursenator Joe Cialo übergeben. Im Zuge der Einsparmaßnahmen im Kulturbereich steht auch die öffentlich-rechtliche Stiftung Kulturelle Weiterbildung auf der Streichliste. Zu ihr zählt das Institut für kulturelle Teilhabeforschung. Und deren Leiterin Vera Allmann-Ritter habe ich gefragt, fürchten Sie die Abwicklung?
Ja, tatsächlich ist das so, dass auf der aktuellen Streichliste des Berliner Landeshaushalts die Stiftung Kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung steht. Und das ist quasi der Blumentopf, in dem das IKTF wohnt, zusammen mit noch einigen weiteren Initiativen, wie zum Beispiel Diversity Arts Culture. Und wir alle zusammen haben eigentlich das Ziel, Teilhabe, Diversität und kulturelle Bildung im Kulturbetrieb zu fördern. Das IKTF spezifisch gibt dafür normalerweise Daten in den Kulturbereich.
Sie sind eine empirische Forschungseinrichtung, die anwendungsorientierte Forschung und sogenanntes Kulturmonitoring macht. Und das nicht nur für Berlin, richtig?
Völlig korrekt. Das IKTF ist im Grunde in Deutschland eine einzigartige Forschungseinrichtung. Es entstand auf Basis einer Machbarkeitsstudie sogar der damaligen Beauftragten für Kultur und Medien, Professor Monika Grütters. Und es wurde sogar jüngst vom Wissenschaftsdienst des Deutschen Bundestages als unersetzlicher Datenlieferant für ganz Deutschland herausgestellt. Denn tatsächlich ist es so, wir sind die Einzigen, die strukturiert und regelmäßig NichtbesucherInnen Befragungen machen. Und bei uns ist Kulturmonitoring angesiedelt, mit dem eine große Anzahl von Kultureinrichtungen systematisch BesucherInnenforschung betreibt. Und so war das beispielsweise in Zeiten von Corona, so, dass das IKTF im Grunde die einzige systematische Forschungsquelle in der ganzen Bundesrepublik war, die den Kulturbereich, also Verwaltungen, Politik, die Einrichtungen, die Verbände mit Daten bespielt hat, wo die BesucherInnen eigentlich sind und was man tun müsste, um sie zurückzugewinnen. Und insofern, wenn das IKTF wegfällt und mit der Stiftung abgewickelt wird, dann gibt es all diese Daten nicht mehr, was aus meiner Sicht in Zeiten von radikalen Haushaltskürzungen letztlich total dramatisch ist, weil damit fehlen die Marktdaten und jegliche Daten zu kultureller Teilhabe, Status quo und was man dagegen tun könnte, wenn das nicht so ausfällt, wie man sich's wünscht.
Sie stehen der Einrichtung vor. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Wir sind insgesamt 13. Allerdings muss man sagen, wir haben alle keine Vollzeitstellen oder fast alle keine Vollzeitstellen. Ich glaube, in Vollzeitäquivalenten sind das ungefähr 10 oder 11 Stellen.
Heute wird vor dem Roten Rathaus am Mittag wurde demonstriert. Verdi, die Gewerkschaft, hat dazu aufgerufen, auch viele Institutionen, Kultureinrichtungen. Was erwarten Sie von der heutigen Sitzung des Kulturausschusses im Berliner Abgeordnetenhaus?
Von dem Kulturausschuss hoffen wir erstens inständig, dass der Vermerk abwickeln hinter der Stiftung für kulturelle Weiterbildung und Kulturberatung verschwindet, denn dann kann man ins Sprechen kommen. Umstrukturierungen oder Mittelsparen waren ja vollkommen klar, dass sowas auf uns zukommen könnte. Und tatsächlich hatten wir auch wie alle Kultureinrichtungen vorbereitet, was passiert, wenn wir rund 10% einsparen müssten. Das haben wir auch vorgelegt und wir haben die inständige Hoffnung, dass wir da auch wieder hinkommen. Abwickeln, weg und genau die gleiche Sparquote wie die anderen Kultureinrichtungen in Berlin auch.
Stellen Sie sich auf sowas wie Kündigungen ein oder das Auslaufen Ihrer Verträge?
Im Moment tatsächlich noch überhaupt gar nicht, denn wir haben eine sehr breite Welle der UnterstützerInnen aktiviert, die auf der einen Seite gerade einen Soli-Brief für die gesamte Stiftung unterzeichnen und wir werden den natürlich ins Abgeordnetenhaus an die Sprecherinnen des Kulturausschusses schicken, die ja heute Mittag noch tagen werden. Und wir haben zum Beispiel als IKTF auch sehr viele Einzel-Soli-Statements gesammelt. Insofern haben wir bundesweit gerade sehr große Unterstützung erfahren und hoffen im Moment eigentlich noch, und eigentlich gehen wir davon auch aus, dass das am Ende für uns noch gut ausgehen wird.
Sagt Vera Allmann-Ritter. Und beim Thema Kürzungspläne der Berliner Kultur bleiben wir in den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler.
Ja, wir haben ja gerade gehört, hier waren heute Thema im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses, bevor der Senat morgen die Kürzungen beschließen will, immerhin mehr als 12% gegenüber dem Vorjahr. Die Opposition nutzte die Sitzung, um die Pläne der Regierung und insbesondere Kultursenator Joe Cialo zu kritisieren. Der trat der Kritik zu Beginn der Sitzung entgegen, indem er Verhandlungsspielräume andeutete. Den Druck, unter dem er steht, den konnte man ihm anhören.
Es ist noch nichts beschlossen. Es war das, was von der Koalitionsspitze sozusagen rausgegeben worden ist vergangene Woche. Aber wir wissen alle, dass dieser Prozess eben noch nicht abgeschlossen ist und wir jetzt nicht von Einzelfällen auf das gesamte Sparvolumen schließen dürfen, da die Gespräche auch noch dahingehend geführt werden, inwieweit Volumen gleich zwar, aber inwieweit rechtliche und technische Aspekte eine Rolle spielen. Insofern ist alles noch im Fluss.
Ja, alles im Fluss. Dieser Zustand hielt aber nur kurz an. Am Schluss der Kulturausschusssitzung war dann doch alles fest betoniert.
Es wird jetzt nicht so sein, dass wir unsere Senatsvorlage vor Beschlussfassung morgen in irgendeiner Form anfassen. Das muss ich hier ganz deutlich sagen, damit auch vielleicht die Erwartungshaltung klar kommuniziert ist, was morgen eigentlich passiert.
Morgen also will der Senat den Haushalt ohne Änderung zunächst beschließen. Das Abgeordnetenhaus kann dann den Entwurf in der nächsten Woche noch abändern. Über das Ergebnis berichten wir dann hier in Kultur heute. Der österreichische Theaterpreis Nestroy geht in der Kategorie Beste Inszenierung an die Antikenreihe Anthropolis des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg. Der fünfteilige Zyklus in der Regie der Intendantin Karin Bayer erzählt die Geschichte vom Aufstieg und Fall der antiken Stadt Theben in einem insgesamt 9-stündigen Theatermarathon. Unter anderem spielt Lena Beckmann darin einen Soloabend um Laios, den König von Theben.
Aufwirbelnder Staub. Trommeln. Musik, Trompeten, Posaunen, Aufbruch, Hoffnung. Und dann kommt den Männern keine 40 oder 50 Meilen vor der Stadt ein rasendes Gespann entgegen mit 4 schweißnassen Pferden und hängenden Zügeln. Auf dem Gespann stehen 2 junge Männer, die sich küssen. Hä?
Lina Beckmann in der Hamburger Antikenreihe Anthropolis, ausgezeichnet mit dem österreichischen Theaterpreis Nestroy. Der südafrikanische Autor Breiten Breitenbach ist tot. Er galt als bedeutendster Dichter afrikanischer Sprache und setzte sich literarisch und aktivistisch ein gegen das Apartheidsregime. Auch in seinen Autobiografien Augenblicke im Paradies und Mischlingsherz, eine Rückkehr nach Afrika. Breitenbach wurde 85 Jahre alt. Auch die Bestseller-Autorin Barbara Taylor Bradford ist gestorben, im Alter von 91 Jahren. Schon ihr Debütroman mit dem Titel A Woman of Substance in der deutschen Übersetzung Des Lebens bessere Süße verkaufte sich weltweit 30 Millionen Mal. Es folgten zahlreiche weitere Bestseller, die oft verfilmt wurden. Und gestorben ist auch der Autor Urs Allemann, der beim Ingeborg-Bachmann-Preis 1991 einen Skandal auslöste mit seinem Prosatext Baby Ficker.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler war das. Michael Köhler, dank für Ihr Interesse an Kultur heute. Gleich die Information am Abend. Der Arbeitsplatzabbau bei ThyssenKrupp ist ein Thema und die Arbeitsplatzsicherung für Olaf Scholz, denn die SPD hat ihn einstimmig zum Kanzlerkandidaten nominiert.